Lieber Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass das Wahrheit ist, was wir gerade auch in dem Video hin sehen dürfen, dass du die Nägel in deine Füße und Hände hast treiben lassen, dass du dort ans Kreuz geschlagen worden bist als ein verurteilter Verbrecher, obwohl du nie irgendeine Sünde getan hast. Du hast nie irgendwas getan, was falsch gewesen wäre und erst recht nicht irgendetwas, was die Todesstrafe gerechtfertigt hätte. Danke, Herr Jesus, dass du es trotzdem getan hast, dass du das aus Liebe zu uns Menschen getan hast, dass du dort am Kreuz dich hast anschlagen lassen, stellvertretend für jeden Menschen zu jeder Zeit, weil du bereit warst, die Schuld und Strafe der Sünde auf dich zu nehmen und damit die Möglichkeit geschaffen hast, dass jeder, der an dich glaubt, ewiges Leben haben kann, dass jeder, der an dich glaubt, Vergebung von seiner Schuld und Sünde bekommen kann. Und Herr, du siehst, wie in unserer Gesellschaft jetzt gerade Unsicherheit und Not herrscht. Ja, wie so viele Menschen Angst haben, wie auch schon so viele Menschen gestorben sind und so viele Familien jetzt in Trauer sind. Herr, wir wollen dich herzlich bitten, dass du schenkst, dass dieses Heimsuchen dieser Krankheit, die gerade umgeht, ja, dazu dient, dass wir unsere Blicke auf dich richtet, dass du uns in dieser Zeit festhalten kannst und vor allem, dass du uns erretten kannst, wenn wir noch nicht errettet sind. Danke, Herr, dass du uns auch durch dein Wort heute Morgen begegnest und dass du schenkst, Herr Jesus, dass das, was du für uns am Kreuz getan hast, heute in besonderer Weise in den Mittelpunkt kommt. Herr, schließ du dein Wort auf und rede durch deinen Geist. Amen. Ja, im Psalm 119, Vers 105 steht: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und das Wort Gottes, das dürfen wir haben. Wir dürfen es in der Bibel haben. Wir dürfen hier niedergeschrieben haben, was Gott für uns Menschen für notwendig erachtet. Und ich kann das vorwegnehmen: dieses Licht, das die Bibel gibt durch das Wort Gottes, des Fußes Leuchte ist und Licht auf unserem Weg. Dieses Licht dringt auch durch die Finsternis von dieser Corona-Krise, in der wir im Moment sind. Und deswegen ist unser Thema heute Morgen auch, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Geheilt durch seine Wunden. Und was diese Heilung bedeutet, dass die sich eben nicht nur auf irdische Erkrankungen bezieht, sondern auf viel, viel mehr. Das wollen wir heute Morgen miteinander anschauen. Und ich decke das Geheimnis gleich auf, wenn es heißt, durch seine Wunden geheilt. Es ist niemand anderes als Jesus Christus. Es ist der Sohn Gottes, der auferstandene und lebendige Sohn Gottes. Und durch dessen Wunden dürfen wir geheilt sein. Die Menschheit hält den Atem an. Und es ist eine Zeit von sehr einschneidenden Maßnahmen seitens der Regierungen. Und es gibt so viel Leid, dass man manchmal den Eindruck hat, dass trotz hell scheinender Sonne, wir haben ja jetzt wirklich wunderschöne Tage schon hinter uns und auch heute ist wieder ein schöner Tag vom Wetter her, aber dass trotz dieser hell scheinenden Sonne sich so etwas wie eine Dunkelheit über das Land legen will. Es ist so eine Bedrückung da, so eine Atmosphäre von Bedrohung und Angst jedes Mal, wenn man rausgeht, wenn man zum Einkaufen geht, wenn man an irgendjemand vorbeigeht. Es ist einfach ein komisches Gefühl. Erwischt mich dieser Virus oder erwischt er mich nicht? Und wenn er mich erwischt, was wird es für Folgen in meinem Leben haben? Ja, ein Stück weit Dunkelheit auf der Gesellschaft. Und wer heute das Andachtsbuch Leben ist mehr gelesen hat, der wird dort einen Bericht finden von einem Erdkundelehrer, der seinen Schülern die Aufgabe gegeben hat, sie sollen mal beschreiben, wie hoch der Himmel über der Erde ist. Und einer der Schüler hat es in zwei Teile aufgeteilt. Einmal den sichtbaren Himmel und einmal den Nachthimmel. Er hat gesagt, der sichtbare Himmel, der ist beschränkt auf circa 12 Kilometer. Bis dahin kann man schauen, dann kommen die starken Reflexionen der Ozonschicht und weiter geht der Blick einfach nicht. Beschränkt auf 12 Kilometer bei helllichtem Tag. Aber ganz anders, wenn die Sonne untergeht, wenn die Nacht ist, wenn Finsternis ist, dann plötzlich öffnet sich der Blick in die Unendlichkeit. Plötzlich sieht man die Galaxien, die Sterne, was zum Teil Millionen Lichtjahre entfernt ist, höchstwahrscheinlich. Und man sieht weit, weit hinaus, ohne jede Begrenzung. Und ich fand, das ist so ein treffendes Beispiel dafür, was auch diese Finsternis, die zur Zeit passiert war, als Jesus Christus vor circa 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, als da mittags Finsternis war, von 12 Uhr bis 15 Uhr, 3 Stunden lang, ja, da hat sich genauso der Blick in die Unendlichkeit geöffnet. Und was diese Unendlichkeit bedeutet, das werden wir noch sehen. Ich lese mal diese Stelle aus Lukas 23, 44 bis 46. Und es war um die 6. Stunde. Und es ward eine Finsternis über das ganze Land bis an die 9. Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein. Und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei. Und Jesus rief laut und sprach: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, verschied er. Manche Wissenschaftler versuchen, diese Finsternis, die hier in der Bibel beschrieben ist, mit einer Sonnenfinsternis zu begründen. Es ist eigentlich nicht möglich, weil Sonnenfinsternisse grundsätzlich nur bei Neumond stattfinden können. Und da gibt es zwei große Argumente, warum es keine Sonnenfinsternis hat sein können. Das erste, das Passafest der Juden, hat immer am Vollmond stattgefunden, nicht am Neumond. Und das zweite, diese Finsternis hat 3 Stunden lang angehalten. Keine Kernfinsternis von der Sonnenfinsternis hält 3 Stunden an. Hier war andere Finsternis. Hier war Finsternis, weil Gott das Licht abgeschaltet hat, weil Gott den Menschen gezeigt hat, hier stirbt mein Sohn, mein geliebter Sohn, und er stirbt für euch. Und da hat die Schöpfung die Augen zugemacht. Da hat Gott selber die Augen vor seinem Sohn verschlossen, dass Jesus rufen musste: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war Finsternis. Aber diese Finsternis, wir haben es gerade gelesen, sie war in Zusammenhang damit, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Und dieser Vorhang, der stand im Tempel oder der hing im Tempel vor dem Allerheiligsten, wo noch nicht mal Priester hineingehen durften, mit einer Ausnahme, einmal im Jahr der hohe Priester, mit Blut, um Sünden zu sühnen. Und an dem Tag, als Jesus starb, ist dieser Vorhang zerrissen, von oben an nach unten aus. Gott selber hat ihn zerrissen und er hat damit symbolisch wieder den Weg freigemacht zu sich, für jeden Menschen, der an Jesus Christus und an das, was er getan hat, glaubt. Und das ist die große Frage an uns alle. Glauben wir das? Das Meinungsforschungsinstitut DIMAP hat eine Umfrage gemacht. Und nach dieser Umfrage glauben nur 38% der Deutschen den Schilderungen der Bibel über Tod und Auferstehung Jesu Christi. 38%. 56% tun dies nicht. Man lasse sich das jetzt mal auf der Zunge zergehen. 56% der Deutschen, ein christliches Land, das die Reformation hervorgebracht hat, glauben nicht an Tod und Auferstehung Jesu Christi. Aber rund 65% unseres Landes ist konfessionell gebunden, also müssen wohl auch etliche Kirchenmitglieder zu den sogenannten Ungläubigen in dieser Frage gehören. Sehr, sehr erschreckend. Ist Karfreitag, ist Ostern, nur noch ein Ostereiersuchenfest. Oder geht es uns wirklich darum, den Sinn von Karfreitag zu verstehen und den wahren Inhalt? Und viel wichtiger noch die Frage, wenn wir uns ausstrecken nach dieser Frage, was ist Karfreitag, was bedeutet Karfreitag und das Geschehen dort, dann ist die Frage, was bedeutet es ganz konkret für mich und für dich? Hat es eine Relevanz? Etwas, was vor 2000 Jahren geschehen ist, für das, was heute in unserer Welt, in meinem und deinem persönlichen Leben passiert? Und die Bibel gibt eine ganz klare Antwort darauf. Und diese Antwort, die wollen wir heute Morgen miteinander betrachten. Und ich möchte da überleiten jetzt zu einer Begebenheit, die wir in Apostelgeschichte 8 finden. Das soll auch unser Haupttext der Predigt heute sein. Dort war nämlich beschrieben oder ist beschrieben, wie ein äthiopischer hoher Staatsbeamter nach Israel gereist war, um im Tempel anzubeten. Und wenn man mal sieht von Äthiopien, Mittelpunkt habe ich jetzt mal geguckt, geografisch gesehen, hallo Jeremy, der Mittelpunkt von Äthiopien bis nach Jerusalem sind circa 4.200 Kilometer. Wenn man überlegt, dass dieser Beamte mit einem Wagen unterwegs war, der wohl von Pferden gezogen wurde, und wir mal da zugrunde legen, dass er ungefähr, ich sage jetzt mal mit 15 km/h unterwegs war, dann war eine Strecke quasi für ihn circa einen Monat Reisezeit. Das heißt, dieser Mann hat sich sowas kosten lassen, Zeit, Aufwand, Abwesenheit von seinen Dienstpflichten in Äthiopien, um nach Jerusalem in den Tempel zu gehen. Und er hat angebetet. Dieser Mann muss irgendetwas gewusst haben von dem einzigen Gott, von dem Gott Israels, um diesen Weg auf sich zu nehmen. Und dann hat er angebetet und er war in seinem Wagen wieder auf der Heimreise. Und in dieser Zeit, als er auf der Heimreise war, wohl am Anfang noch, ganz am Anfang in Israel noch, da hat ein Engel Gottes dem Philippus den Auftrag gegeben, zu diesem Mann aus Äthiopien, zu diesem Beamten zu gehen. Und als Philippus dort am Wagen war, da hat er gesehen, dass der Beamte in Schriften, in Schriftrollen gelesen hat. Und er hat wohl gesehen, dass das alttestamentliche Rollen waren. Und da hat er den Mann gefragt, verstehst du eigentlich, was du da liest? Und dann antwortet dieser Beamte und sagt, wie kann ich, wenn mich niemand anleitet? Wie kann ich, wenn mir das niemand erklärt? Und ich lese jetzt mal die Textstelle. Dem Zusammenhang willen lese ich acht Verse und fange an mit dem dritten Vers aus Jesaja Kapitel 53, die Verse 3 bis 8. Das, was der Beamte gelesen hat, waren die letzten zwei Verse, 7 und 8. Ich lese ab Vers 3. Jesaja 53, Verse 3 bis 8. Er, Jesus Christus, war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Er aber ist aus Angst und Gericht genommen. Wer will seines Lebens Länge ausreden? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er um die Missetat meines Volkes geplagt war. Wenn man vom Leben und Sterben, von dem ganzen Werk Jesu Christi wenig oder keine Ahnung hat, dann ist dieser Text natürlich extrem schwierig zu verstehen. Und so verwundert es auch gar nicht, dass dieser Beamte, der ja kein unintelligenter Mensch war, wenn, das wird man nicht so ein hoher Beamter, wenn man nicht eine gewisse Intelligenz hat. Aber dass sogar dieser Mann sagen musste, wie kann ich das verstehen, wenn mich nicht jemand anleitet? Und deswegen hat dieser Beamte Philippus dann auch in seinen Wagen gebeten und Philippus hat ihm alles erklärt. Er hat ihm erklärt, dass diese Stelle vom Propheten Jesaja geschrieben, mehr als 400 Jahre bevor Jesus Christus ans Kreuz gegangen war, also zu diesem Zeitpunkt ungefähr, wo der Beamte Philippus getroffen hat, hat er ihm erzählt, dass damals schon das, was da geschrieben steht, von Gottes Lamm handelt, von Jesus Christus, Gottes Sohn, der sein eigenes Leben hergegeben hat, dass das ganze Leben, Handeln, Sterben und Auferstehen vom Herr Jesus eben die Errettung durch Jesus Christus für die ganze Menschheit bedeutet. Und als der Beamte verstanden hatte, was das bedeutet, als dieser Beamte begriffen hatte, hier ist einer für mich gestorben, für meine Schuld und Sünde, da hat er gesagt, ich glaube daran. Ich glaube daran, dass das Herr Jesus für mich getan hat. Und seine Entscheidung war, aufgrund seines Glaubens dann direkt sich taufen zu lassen. Durch seine Wunden geheilt, ist unser Thema. Durch seine Wunden geheilt. Was bedeutet denn das jetzt? Karfreitag können wir eben nicht unabhängig von unserer heutigen Lebenssituation betrachten. Wir können den Karfreitag nur sehen vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Und jeder, der jetzt hier zuhört, einschließlich mir, muss zugeben, dass das unser Leben nicht unwesentlich beeinflusst. Ob wir jetzt da Angst haben oder nicht, mal ganz beiseite gelassen. Aber allein die Maßnahmen, in denen wir leben, beeinflusst massiv unser Leben. Und deswegen ist die heutige Lebenszeit, die Lebenssituation, die wir haben, hauptsächlich durch die Corona-Krise beeinflusst. Und deswegen möchte ich jetzt, um das zu versinnbildlichen oder klar zu machen, vielleicht ein Stück weit wieder Philippus, das dem Beamten erklärt hat, möchte ich das heute mit dieser Krankheit Corona tun, um zu zeigen, was Jesus Christus wirklich für uns getan hat. Und das ist nicht irgendeine Geschichte oder eine Fabel oder irgendetwas, was vielleicht so hätte sein können oder vielleicht so irgendwie war wie bei einer Legende, die sich immer wieder weitererzählt und nur ein kleines Körnchen Wahrheit hat. Nein, das ist die Wahrheit. Denn sie ist in der Bibel, im Wort Gottes verbirgt. Und es ist ohne Zweifel so, dass Corona eine schlimme Erkrankung ist. Ist gar keine Frage. Es sind auch schon sehr viele Menschen weltweit daran gestorben und es werden wohl auch noch etliche daran sterben. Und überall in der Welt wird mit Hochdruck und mit aller Kompetenz, die wir haben, in der gesamten Menschheit, in den Industrienationen, mit hoher Kompetenz und hochentwickelter Technik daran gearbeitet, dass wir einen Impfstoff bekommen oder ein Medikament, das gegen diese Krankheit wirksam ist. Bislang wohl ohne jeden Erfolg. Ich frage mich schon, ich kenne mich jetzt medizinisch auch ein bisschen aus als Krankengymnast, ich frage mich schon, wie das sein kann, dass die besten Labors, die besten Wissenschaftler unserer Zeit an diesem Problem arbeiten und bis heute noch keinerlei Erfolge vorzuweisen haben. Ausgenommen, ich weiß etwas nicht, aber ich habe noch keinen Durchbruch in irgendeiner Weise in der Presse gehört. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass so eine kleine, in Anführungsstrichen, kleine Viruserkrankung die ganze Welt zum Erliegen bringt? Dass Staaten, selbst wie Deutschland, jetzt schon von einer wirtschaftlichen Katastrophe reden, dass sie jetzt schon davon reden, wie soll das weitergehen, dass sie jetzt Milliarden an Krediten neu aufnehmen und nicht mal jetzt wissen, wie die mal zurückgezahlt werden können, wo wir ohnehin noch eine hohe Staatsverschuldung haben. Wie kann das sein? Für mich gibt es da nur eine Antwort drauf, nämlich die, dass es Gott ganz bewusst zulässt, dass er ganz bewusst dieses Geschehen zugelassen hat und ganz bestimmt nicht, weil er will, dass so viele Menschen sterben, oh nein, sondern Gott will, dass wir gerettet werden. Gott will, dass wir nicht mit dieser Erkrankung Corona zu tun haben, sondern mit einer anderen Erkrankung oder auf eine andere Erkrankung bewusst gemacht werden, auf die wir noch kommen. Denkt mal, wenn heute die Nachricht durch die Presse ginge, es ist ein Medikament gefunden. Ey, eine Tablette und kein Mensch muss mehr an Corona erkranken oder sterben. Eine Tablette und diese Krankheit wäre besiegt. Selbst die, die jetzt schon infiziert sind, eine Tablette und die Krankheit wäre vorbei. Welch ein Jubel, welch eine Erleichterung, ein weltweites Aufatmen wäre die Folge, weil ein Ausweg aus der Bedrohung gefunden wäre. Wenn wir jetzt nochmal an die Umfrage vom Institut DIMAP zurückdenken, dann frage ich mich tatsächlich, wie viele Menschen auf dieser Erde würden dieser Nachricht vielleicht gar nicht glauben? Wie viele Menschen würden dann sagen, ah, das kann ja eigentlich gar nicht sein. So viele Menschen haben sich jetzt schon so lange damit beschäftigt, was zu finden. Keiner hat was gefunden. Jetzt, das ist wahrscheinlich Fake News. Irgendjemand hat eine Ente reingesetzt und das wird bestimmt widerrufen. Und selbst wenn dann schon etliche gesund geworden wären durch dieses neuartige Medikament, dann würden immer noch viele sagen, nein, das glaube ich nicht. Oder vielleicht nicht. Man könnte ja sagen, im Grunde genommen wäre es doch Dummheit. Im Grunde genommen wäre doch damit zu rechnen, dass es wahrscheinlich Mord und Totschlag geben würde, weil das Medikament sicher nicht sofort für alle bereitstehen würde, dass jeder versuchen würde, dieses Medikament zu bekommen. Da wäre es doch Dummheit, jetzt zu prognostizieren. Viele glauben nicht dran und lehnen das vielleicht sogar ab. Aber ihr Lieben, wie ist es denn mit dem Glauben an Jesus Christus und an das Medikament, das er uns gibt? Es gibt ja noch tödlichere Krankheiten als Corona. Denken wir an Krebs oder denken wir an unheilbare Erberkrankungen. Erkrankungen, die wirklich dramatisch und schlimm sind. Und Menschen sagen heute wirklich oft, Hauptsache gesund. Alles andere ist nicht so wichtig, Hauptsache gesund. Und wisst ihr was? Ich kann dem sogar zustimmen. Die Gesundheit ist tatsächlich das Wichtigste überhaupt, aber nicht die körperlich-seelische Gesundheit, sondern es geht um eine Erkrankung, eine viel, viel tödlichere Erkrankung als Corona, als Krebs, als Erberkrankungen. Es geht um eine Erkrankung, die gesamte Menschheit, und zwar jeden Menschen betrifft, der auf dieser Erde lebt. Und diese Krankheit heißt Sünde. Und ich weiß, ganz viele wollen auch dieses Wort nicht mehr hören. Denn Sünde stellt uns in Verantwortlichkeit unserem Gott gegenüber. Sünde heißt Zielverfehlung. Und Zielverfehlung heißt, ich habe mich auf den Weg begeben oder befinde mich auf einem Weg, der mich wegführt von dem einzigen Gott, der mich bei sich mal im Himmel haben will. Und all das, was wir unter Sünde so für gewöhnlich verstehen, ja, Lügen, Stehlen, Mord, Ehebruch und was da alles dazugehört, all das ist Auswirkung des Menschen, wie schon im Paradies geschehen war, sich abzuwenden von Gott, seinem Gebot nicht gehorsam sein wollen. Und diese Sünde hat sich hineingefressen. Sie hatte bei Adam und Eva die Folge, die direkte Folge, dass sie aus dem Paradies vertrieben wurden. Und das ist keine symbolische Geschichte, sondern das ist eine Geschichte, die die Bibel so bezeugt in der Schöpfung. Sie wurden vertrieben aus dem Paradies, aus der direkten Gegenwart Gottes. Und sie waren die ersten Menschen auf dieser Erde und die gesamte Nachkommenschaft von Adam und Eva war draußen aus dem Paradies, war weg von der Beziehung mit Gott. Vorher konnte Adam und Eva jeden Tag mit Gott wandeln, sie konnten Gemeinschaft haben. Und ihr Ungehorsam hat sie hinausgetrieben und dem Tod preisgegeben. Von dem Moment an, weil sie nicht essen konnten von dem Baum des Lebens, mussten sie sterben. Und wir alle müssen sterben. Aber es geht hier noch um einen viel tieferen Tod. Es geht nicht um den irdisch-leiblichen Tod, wo wir dann begraben werden, sondern es geht um einen ewigen Tod, um ein ewiges Getrenntsein von Gott. In Römer 6, 23 wird es ganz klar beschrieben, da heißt es, denn der Tod ist der Sünde Sold oder Lohn. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und in Jesaja 43, 24b lesen wir von Gott die Aussage, ja, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Jetzt stellen wir uns das mal vor, wenn Gott, der allmächtige Schöpfer Himmels und Erden, der das ganze Universum gemacht hat, wenn Gott sagt, mit deinen Sünden hast du mir Mühe gemacht. Was bedeutet das eigentlich? Das zeigt doch auf, wie schrecklich, wie furchtbar schrecklich die Sünde ist in den Augen Gottes. Und kein Mensch, der Sünder ist, kann in Gottes Gegenwart kommen. Die Sünde trennt Gott und den Menschen, damals im Paradies und noch heute. Und hier setzt jetzt das Geschehen von Karfreitag unmittelbar an. Gott selber hat sich Mühe gemacht. Und diese Mühe hatte ein Ergebnis. Ich sage es jetzt wieder im Bild. Ein Universalmedikament gegen die Krankheit Sünde. Die tödlichste Krankheit dieser Erde, Sünde. Und dieses Universalmedikament heißt schlicht und einfach, jeder, der an das glaubt, was der Herr Jesus getan hat, nämlich, dass er die Sünden, die wir haben, auf sich genommen hat, die Sünde, die bei mir war, hat Jesus auf sich genommen, also weg von mir. Und wenn ich daran glaube, wenn ich das zugebe, ich bin Sünder und ich brauche Erlösung von dieser Krankheit der Sünde, dann muss ich zu dem Arzt gehen, der das Medikament dafür hat und das ist Jesus Christus. Jesus Christus, er hat bezahlt, er hat die Sünde bezahlt, er hat den Lohn der Sünde, den Tod auf sich genommen und kann jetzt jedem Menschen die Freiheit, die Gesundheit schenken. Die Bibel redet von der Gerechtigkeit Gottes und diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die hat uns Jesus durch sein Blut, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz so unsagbar teuer erkauft. Die Bibel sagt, und wisse, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erkauft seid von eurem eitlen Wandel, und man kann auch sagen sündigen Wandel, nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Wer jetzt dieses Medikament sieht, der darf es nehmen, der darf zugreifen und kann sagen, ich möchte auch Jesus Christus annehmen, ich möchte mein Leben ihm geben. Und er wird errettet werden in diesem Augenblick. In dem Moment wird die Macht der Sünde gebrochen. Was noch eine ganz gute Botschaft ist, bei diesem Medikament gibt es keine Nachschubprobleme. Da kann man nicht sagen, ah, ich brauche das und dann geht man zur Apotheke und nein, tut mir leid, ausverkauft. Nein, jeder Mensch, zu jedem Augenblick, zu jedem Zeitpunkt kann zu Jesus kommen, kann ihn darum bitten und er bekommt dieses Medikament umsonst. Gott hat keinerlei Vorbedingungen. Er will nur eins, unsere Ehrlichkeit. Und das ist so, so wertvoll. Im 4. Mose 21 lesen wir eine Geschichte, wo das Volk Israel in der Wüste unterwegs war. Und dort in der Wüste, es war ja vorher aus Ägypten gekommen, wo es 420 Jahre in Gefangenschaft war, in Sklaverei. Und Gott hat es herausgeführt unter der Führung von Mose. Und dann war es in der Wüste. Und Gott hat das Volk versorgt. Es hatte selbst in der Wüste immer Wasser und genug Manna, Himmelsbrot zum Essen. Und immer wieder hat dieses Volk angefangen zu murren und hat gesagt, ach, wären wir doch zurück in Ägypten, da ging es uns doch noch gut, trotz der Sklaverei. Und Gott wurde zornig, sehr, sehr zornig über sein Volk und hatte feurige Schlangen in das Volk geschickt. Giftschlangen, deren Biss jeden umgebracht hat. Und dann hat das Volk geschrien und hat zu Mose gesagt, Mose, bitte, bitte, geh doch zu Gott und sag ihm, dass er diese Plage von uns nimmt. Es tut uns leid. Und Mose geht zu Gott. Und Gott nimmt nicht einfach so das weg, sondern Gott sagt zu Mose, richte eine eherne Schlange an einem Pfahl auf und jeder, der auf diese Schlange schaut, wird nicht sterben. Gott hat also ganz klare Lösungen damals schon für diese, ich sage jetzt mal, begrenzte Plage dieser Schlangen gegeben. Es war eine Bedingung, schau auf diese Schlange und dann wirst du leben. Und der es getan hat, der hat gelebt. Aber diejenigen, die gesagt haben, was soll mir der Blick auf die Schlange schon bringen? Was soll das denn überhaupt? Gott kann doch eingreifen, er kann die Schlange doch wegtun. Soll er doch die Schlangen wegtun? Diejenigen sind gestorben. Und genauso ist es heute, wer das Opfer Jesu nicht annimmt, wer nicht sagt, okay, ich gebe es zu, ich bin Sünder und ich brauche Rettung, sonst kann ich nicht ins ewige Leben gehen, sonst kann ich nach meinem irdischen Tod nicht bei Gott sein. All diejenigen werden verloren gehen. Nein, die sich entscheiden natürlich nicht, aber die es nicht tun, die werden verloren gehen. Willst du die Pille schlucken? Die Pille Gottes, die er an Karfreitag für dich gemacht hat? Es ist so, so wichtig. Aber schaut, genauso wichtig ist es für uns, all derer, die jetzt zuschauen und zuhören, die wir Jesus schon angenommen haben, die Erlösung in ihm schon haben, die wissen, wir sind erlöst von der Sünde und wenn heute mein Todestag wäre, dann darf ich direkt zu Gott in die Ewigkeit kommen. Geschwister, ich möchte euch das heute ganz besonders als Mut zusprechen. Gerade in der Unsicherheit unserer Zeit, in der wir jetzt gerade sind, und ich bin mir völlig bewusst, dass auch unter Christen Angst herrscht, weil keiner mit Leid gerne konfrontiert ist. Leid ist immer schwierig. Aber in diesem Leid ist die größte Frage schon längst geklärt. Ist uns das alle bewusst? In diesem Leid ist ganz eindeutig Gottes Hand, die sagt, du bist in meiner Hand geborgen. Und nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Und ich bin derjenige, der die Verantwortung für dein Leben übernommen hat. Ich bin derjenige, der dich ans Ziel bringt. Ich bin der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Liebes Kind, glaube mir das. Du darfst geborgen sein, fest in meiner Hand. Geschwister, was auch immer auf uns zukommt, und wir sind nicht ausgenommen, dass wir jetzt sagen könnten, selbst in unserer Gemeinde könnte vielleicht nicht jemand an dieser Krankheit erkranken und schlimmstenfalls sterben. Aber machen wir uns das doch heute wieder neu bewusst. Das ist nicht das Entscheidende. So schlimm das wäre, so schrecklich das ist, und ich weiß von Gemeinden, wo das schon der Fall ist. Das Entscheidende ist doch, dass wir nach unserem leiblichen Tod beim Herr Jesus sein dürfen. Und daran ändert nichts und niemand was. Die schreckliche Krankheit Sünde ist besiegt in dir und in mir. Und deswegen dürfen wir uns darüber von ganzem Herzen freuen. Ja. Trotzdem dürfen wir auch wissen, dass unsere körperliche Gesundheit in der Hand Gottes steht und dass er uns auch behütet und bewahrt. Da dürfen wir einfach darauf vertrauen, und das macht er. Wenn ihr aber noch Sünde habt, ich möchte es nochmal sagen, dann habt keine Angst vor Corona. Dann habt besser Angst vor der Sünde und vor dem, was die Sünde letzten Endes mit euch in eurem Leben anrichtet. Sie wird euch nämlich in die ewige Trennung von Gott bringen. Und es muss nicht sein. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Deswegen kommt doch zu Jesus. Durch seine Wunden geheilt. Wie wunderbar, wenn ich das sagen kann. Ich bin. Andreas ist durch die Wunden Jesu Christi geheilt. Es ist so ein enormes Vorrecht. Und ich möchte noch einmal diese entscheidende Verse aus Jesaja 53, die das beschreibt, noch mal lesen ab Vers 5. Aber er, Jesus Christus, ist um unserer, meiner Missetat willen verwundet und um meiner Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das ich Frieden hätte. Und durch seine Wunden bin ich geheilt. Ich habe es in der Ich-Form jetzt gelesen. Aber genau so dürfen wir das nehmen. Und das darf uns Mut machen. Und das darf uns Freude geben. Und es darf uns Geborgenheit geben. Weil es sich um eine Gewissheit handelt. Nicht um etwas, worauf wir irgendwie hoffen und das vielleicht so sein könnte. Und ja, ich hoffe schon, dass es mir mal reicht, wenn ich in den Himmel komme, dass ich in den Himmel komme. Nein, das Wort sagt, wir sind geheilt. Und das betrifft in erster Linie die Sünde und die Trennung von Gott. Und liebe Geschwister, das wollen wir heute mitnehmen. An diesem Karfreitag, der eigentlich Trauer ausdrückt, Trauer über den Tod eines Menschen. Aber dieser Tod des einen Menschen, Jesus Christus und gleichzeitig Gottes Sohn, hat das Leben für dich und für mich gebracht. Und liebe Geschwister, daran wollen wir mit allem, was wir haben, festhalten. Und deswegen wünsche ich uns ganz, ganz viel Geborgenheit in dieser Zeit. Geborgenheit in der Gewissheit. Ich bin in Jesus Christus geborgen. Er hat mir alles geschenkt, was ich brauche zu meinem Leben. Und ich habe auch alles geschenkt, was ich brauche zum Sterben, wenn es dann soweit ist. Ob durch Krankheit oder Altersschwäche oder was auch immer, Unfall oder sonst was, das spielt gar keine Rolle. Das ewige Leben ist das Entscheidende. Nach diesen paar Jahren hier auf dieser Erde. Und darüber, da können wir uns und dürfen wir uns von ganzem Herzen freuen. Wir wollen jetzt noch beten miteinander. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Wir wollen dir danken, dass du uns in unserer Not und Sünde gesehen hast und dass es dir nicht egal war, dass wir in so einer verzweifelten Situation sind. Dir war es nicht egal, dass unser Leben getrennt ist vom Vater im Himmel, vom allmächtigen Gott. Ja, und du hast diesen Weg ans Kreuz gewählt, freiwillig, ganz bewusst, um uns zu erretten. Du hast alle unsere Sünden gesehen. Und du siehst, wie viele Menschen heute auch ihre Sünden noch nicht bereit sind zuzugeben. Und ich möchte dich einfach von ganzem, ganzem Herzen bitten, auch wer jetzt zugehört hat und dich vielleicht noch nicht angenommen hat, wer erkannt hat, dass in seinem Leben die Sündeschuld und Sündekrankheit noch da ist, dass du durch deinen Geist da bewirkst, dass sie sagen, ja, ich will die Errettung, ich will dieses einzig wirksame Medikament dagegen annehmen. O Herr Jesus, danke, dass du lebst und dass du heute noch ziehst durch deinen Geist und dass jeder dich kennenlernen kann. Danke aber auch, dass wir dich als Gemeinde kennen dürfen und dass du auch um all unsere Bedrückungen und auch Ängste in dieser Zeit siehst. Und Herr, danke, dass du die Welt überwunden hast. Danke, dass du die Ängste alle siehst und dass du bei deinen Kindern bist und sie tröstest, sie durchträgst und ihnen immer wieder neu Mut schenkst. Danke, dass du alles für uns getan hast und dass das ausreicht durch alle Lebenssituationen hindurch, auch durch die Corona-Krise. Wir bitten aber trotzdem, Herr, dass du jetzt in dieser Krise Einhalt gebietest, dass du diese Krankheit wieder zurück und wegnimmst. Und bitte gib du auch alle verantwortlichen Personen in unserer Regierung viel Weisheit und Gnade, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen und dass einfach unsere ganze Bevölkerung durch das Ganze gestärkt hervorgehen kann und vor allem auf dich hingewiesen wird. Danke, dass du das wirkst. Amen.